ARD.
Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zum Plus-Minus-Podcast, der euch wie immer pünktlich an einem Mittwoch in eure Podcast-Timeline gespült wurde. Denn noch, ich betone mal frech, noch haben wir noch nie gestreikt, Anna.
Ja, das ist richtig und das ist auch wichtig zu betonen, denn Deutschland ist tatsächlich im Streikmodus. Schön, einer nach dem anderen. Ne? Erst haben sich bei uns im Februar Busse und U-Bahn abgewechselt, ÖPNV, öffentlicher Dienst, dann die Unikliniken. Naja, und ihr könnt uns auch mal sagen, wie das denn bei euch war. Schreibt uns doch mal in die Kommentare. Ihr dürft gerne mal richtig vom Leder ziehen. Was hat euch am meisten genervt? Für wen habt ihr Verständnis? Was hat euch am krassesten getroffen? Bitte, wir möchten eure Streikerfahrungen lesen.
Du hast mir eben kurz vor der Aufzeichnung gesagt, dass bei euch jetzt die Ferien beginnen. Und apropos Ferien, beim Fliegen war doch auch noch mal kurz was. Es könnte ja auch noch sein, dass Pilotinnen und Piloten dazukommen. Und im Handel und bei der Süßwarenindustrie stehen dieses Jahr auch komplizierte Verhandlungsrunden an. Und ich versuche jetzt mal alle Straßenumfragen, die ich dazu zuletzt gesehen und gehört habe, zusammenzufassen.
Ja.
Ja, also ich habe da schon grundsätzlich Verständnis, aber... Ja, es nervt schon echt. Also können die nicht einfach ein für alle Mal eine Lösung finden und mich dann endlich in Ruhe lassen?
Yes, das ist genau mein Gefühl. Kann ich alles unterschreiben. Und ich habe mich total gefreut übrigens, dass die GDL, die Gewerkschaft der Lokführer, die uns in den letzten Jahrzehnten ja wirklich Nerven gekostet hat, tatsächlich sich einfach so still und leise geeinigt hat. Da gab es gar keinen Streik. Und wir haben alle schon gedacht, oh Gott, was kommt denn da? Oh, da hat man ja auch keinen Bock drauf, wenn jede einzelne Gewerkschaft für die eigenen Leute immer wieder schön nacheinander das halbe Land lahmlegt. Und wir haben ja, wenn man das alles zusammenrechnet, mehr als 100 Gewerkschaften, die für jede Branche oft natürlich einzelne Tarifverträge aushandeln. Und da würde man sich natürlich schon irgendwas wie so eine Gemeinschaftslösung geräuschlos für alle wünschen?
Ja, also manche denken ja schon an so eine Art gesetzlichen Generalschlüssel zur Lösung aller Tarifprobleme. Also wenn der Staat entscheidet, wer wo wie viel verdient. Mit Grundgehalt und Add-ons, je nach Bildungsgrad und Boni in besonders erfolgreichen Unternehmen. Denn eins kommt ja noch erschwerend hinzu. Auf Gewerkschaftsarbeit selbst haben immer weniger Leute Lust. Und immer weniger wollen überhaupt Gewerkschaftsmitglied werden.
Ja, und dazu haben wir auch gleich noch richtig krasse Belegzahlen zum Mitgliederschwund. Und wir fragen uns heute, brauchen wir das denn mit diesen Gewerkschaften alles noch? Ist es nicht irgendwie aus der Zeit gefallen? Auch das Getöse, dieses Säbelrasseln von wegen, wir lassen uns das nicht gefallen. Und man weiß, am Ende müssen sie sich doch sowieso einigen.
Ja, wir gucken uns das, was hinter diesen Kampfreden steckt, genauer an. Der Plus-Minus-Podcast fragt heute, ist das noch gut oder kann das weg? Denn in den Augen sehr vieler Menschen sind Gewerkschaften überaltert, teuer, aus der Zeit gefallen und irgendwie realitätsfern.
Okay, der Plus-Minus-Podcast geht diese Woche rein mit einem Hot-Take der Sonderklasse. Wozu brauchen wir eigentlich noch Gewerkschaften? Was machen die falsch, dass so viele von ihnen so genervt sind?
Und was müsste besser laufen, damit die Leute endlich wieder überzeugt sind von Arbeitskampf und Trillerpfeifen? Das fragen sich Anna Planken
und David Alf. So, und jetzt rate mal, wer ist denn bei uns absoluter Europameister im Streik?
Oh, da war ich nicht drauf vorbereitet, dass du hier gleich mit so einem Quiz reingehst.
Ja, komm.
Also, wir Deutschen werden es nicht sein. Naheliegend fände ich jetzt irgendwie die Franzosen, oder?
Krass, ne? Habe ich auch gedacht, bevor ich recherchiert habe, aber falsch, du darfst weiterraten.
Jetzt hört es schon auf.
Ja.
Weiß ich nicht, Spanier, Briten, Belgier?
Auch alles falsch. Und jetzt kommt's. Es ist Finnland.
Oh.
Hätten wir nicht gedacht.
Nee, hätte ich wirklich gar nicht gedacht.
Das ist voll krass. Die Finnen streiken besonders häufig. Im OECD-Vergleich belegen sie aktuell Platz 2. Noch mehr gestreikt wird, Achtung, wieder ein Trommelwirbel, surprise, surprise, in Kanada.
Da habe ich sogar mal gelebt, wusste ich trotzdem nicht. Ich habe da nicht gestreikt. Wie ist das dann dort? Also wo belegt Deutschland da welchen Platz in diesem Ranking?
Vergiss es, nicht der Rede wert. Deutschland ist, auch wenn wir im Moment das Gefühl haben, es sei anders, irgendwo im unteren Drittel des Rankings. Hier wird überhaupt nicht besonders viel und auch nicht besonders lange gestreikt.
Ja, aber dafür hätte ich eine Theorie, also warum das trotzdem so wirkt. Denn vielleicht wird hier insgesamt nicht mehr gestreikt als woanders, aber deutlich öffentlichkeitswirksamer und auch immer länger als früher. Da gibt's wirklich belastbare Zahlen für. Früher ging so eine Streikrunde meistens erstmal mit so ein paar Stunden los. Und heute wird ja oft gleich tageweise gestreikt.
Naja, und wenn man sich anschaut, was die da fordern, als im Februar über den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes der Länder verhandelt wurde, da wollten die Gewerkschaften 7% mehr Lohn haben und mindestens 300 Euro mehr im Monat. Da kann ich natürlich auch die Arbeitgeber verstehen, ne? Wenn die dann irgendwie sagen, wie soll das denn gehen im dritten Jahr ohne echten Aufschwung?
Am Ende sind 5,8% in 3 Schritten rausgekommen und es scheint da wirklich so einen Trend zu geben. Die Zahlen sagen, es gibt mehr Konflikte bei Tarifverhandlungen und auch mehr Streiktage als noch vor 10, 15 Jahren. Und weil das nervt und manchmal auch als unverhältnismäßig empfunden werden kann, sinkt zu Streikhochzeiten der Zuspruch für die Arbeit der Gewerkschaften. Und, auch das belegen die Zahlen, sogar für deren Forderungen.
Und wir reden jetzt nicht nur von der schlechten Stimmung auf der Straße. Interessanterweise erleben die Gewerkschaften gerade, dass sie generell nicht hoch im Kurs stehen. In den vergangenen Jahren sind die Mitgliederzahlen ganz kontinuierlich gesunken.
Im Jahr 2014 hat der DGB, also die oberste Oberdachgewerkschaft in seinen Untergewerkschaften, noch über 6 Millionen Mitglieder gezählt. Hinzu kommen noch die Mitglieder vom Beamtenbund und den christlichen Gewerkschaften. Jedenfalls 2014 noch über 6 Millionen. 2024 waren es 400.000 weniger. Das sind knapp 7% Mitgliederschwund.
Ja, und wenn man sich auch die ganzen Gewerkschaften anguckt, die unter diesem großen DGB-Dach sitzen, die IG Metall zum Beispiel, die hat von 2023 auf 2024 fast 8% der Mitglieder verloren. Verdi fast 9%. Und das ist noch nichts gegen die Gewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt. Die hat die krassesten Verluste zu verzeichnen. In nur einem Jahr hat sie fast 30% ihrer Mitglieder verloren. Die arme IG Bauen Agrar Umwelt in einem Jahr, kann man sich kaum vorstellen.
Schuld daran ist nicht nur die Demografie, die Gesellschaft altert und so. Das IW Köln hat in einer Untersuchung herausgefunden, dass es sehr oft nicht mehr matcht zwischen Gewerkschaft und Beschäftigten. Für diese Entwicklung gibt es natürlich mehrere Gründe. Menschen arbeiten heute viel öfter als früher in Teilzeit oder in mehreren Jobs, oft auch in kleinen Betrieben mit flachen Hierarchien und damit auch mit weniger Wir-gegen-die-Mentalität. Für solche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hat es oft gar keinen erkennbaren Nutzen mehr, Mitglied in der Gewerkschaft zu sein.
Naja, und es gibt ja auch nicht mehr die typischen Gewerkschaftsleute, die man so von früher aus Nachrichten im Kopf hat. Das waren Metaller im Blaumann mit Trillerpfeife. Früher war die IG Metall die mit Abstand größte Gewerkschaft. Aktuell hat sie tatsächlich nur noch 2 Millionen Mitglieder. Das ist kaum noch mehr als die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat. Die hat 1,8 bis 1,9 Millionen. Bei Verdi sind Beschäftigte aus der Gesundheit, dem Verkehr, den Versicherungen, aber auch aus dem Handel oder der Logistik. Diese Klientel, die ist extrem divers.
Und der politische Wandel hat auch viel damit zu tun. Klassischerweise ist die SPD die Partei der Gewerkschaften, aber deren Wählerschaft schrumpft immer weiter. Und damit kann die SPD auch nicht mehr so erfolgreich wie früher für Gewerkschaften Werbung machen.
Und es gibt immer weniger Unternehmen, die wirklich Tarifverträge abschließen. In der Privatwirtschaft ist die Tarifbindung, so nennt sich das, von 63% auf nur 33% gesunken innerhalb von 30 Jahren. Ganz kurz gesagt und auf den Punkt gebracht, in diese Unternehmen kommen die Gewerkschaften irgendwie gar nicht mehr rein. Und wo sie nicht drin sind, da können sie natürlich auch keine Mitglieder finden.
Man könnte auch sagen, sie haben den Anschluss verpasst. In den Hochzeiten, so in den 80er Jahren, da waren 40% aller Beschäftigten in einer Gewerkschaft. Heute sind es nur noch 12%. Und jetzt könnte man sagen, naja, so ist das eben, Zeiten ändern sich, vielleicht braucht es das auch alles im 21. Jahrhundert nicht mehr und so. Aber dafür mal ein Vergleich. In Finnland, und jetzt leuchtet mir auch ein, warum ich vorhin schon hätte draufkommen müssen, unserem Europameister im Streiken, da gibt es nämlich Berufsgruppen, Hafenarbeiter oder Lehrer zum Beispiel, da liegt die Mitgliedschaftsquote bei knapp 100%. Über alle Branchen hinweg gerechnet sind 70% der berufstätigen Finninnen und Finnen in einer Gewerkschaft.
Wow, 70%, ne? Und da fragt man sich, wenn man jetzt Gewerkschafter in Deutschland ist, mit Tränen in den Augen, was machen die denn verdammt nochmal anders? Verteilen die Süßigkeiten oder was?
Nee, die Mitgliedschaft kostet in Finnland sogar ähnlich viel wie hier. Etwa 1% des Bruttolohns. Es gibt, glaube ich, so zwei Hauptgründe. Der eine ist die Mentalität. In Finnland gehört sich das für viele einfach, dieses Geld für seine Arbeitnehmervertretung auszugeben. Und das zweite ist reiner Pragmatismus. Die finnischen Gewerkschaften bieten ihren Mitgliedern für das Geld einfach deutlich mehr als hierzulande.
Aber Hauptjob ist doch wie bei uns in Deutschland, auch in Finnland, dass eine Gewerkschaft dafür da ist, Tarifverträge auszuhandeln. Und im Zweifel, wenn es nicht gut läuft, auch mal für einen guten Tarif zu streiken, oder nicht?
Ja, aber bei den Finnen ist das nur das Basisangebot. Der wohl größte Unterschied, sie zahlen einen Zusatz zum Arbeitslosengeld, wenn jemand seinen Job verliert. Das stärkt natürlich dieses Gefühl des Zusammenhalts enorm. Außerdem ist in Finnland die Mitgliedschaft in der Gewerkschaft so ein bisschen wie bei uns eine Mitgliedschaft beim ADAC. Also man bekommt zum Beispiel vergünstigte Ferienhäuser oder Skipässe. Die Gewerkschaften bieten Fortbildungen an, es gibt gemeinsame Ausflüge.
Ist natürlich auch klar, ja, dann würden wir uns auch mehr mitmachen wollen.
Ja.
Da hat man ja dann richtig was davon. Und wenn mehr mitmachen, wenn der Organisationsgrad steigt, wie das so im Fachchinesisch heißt, also wenn viele Menschen eines Arbeitsmarktes in den Gewerkschaften organisiert sind, dann bringt das natürlich auch viel mehr Wumms und Kraft an den Verhandlungstisch.
Genau, auch dazu mal ein paar krasse Zahlen. Hinter den finnischen Gewerkschaften stehen über 2 Millionen Menschen und das bei einer Bevölkerung von nur rund 5 Millionen. Wenn die streiken, dann geht halt gar nichts mehr. Als die rechtskonservative Regierung in Finnland 2024 angekündigt hat, das Streikrecht einzudämmen und die Rechte der Unternehmen zu stärken, haben landesweit direkt 300.000 Menschen in einem politischen Generalstreik die Arbeit niedergelegt.
Ja, da haben wir noch einen fetten Unterschied, ne, zu Deutschland. Politische Generalstreiks sind bei uns seit den 50er Jahren offiziell verboten.
Ja, in Finnland nicht. Und als die 2024 losgelegt haben, dann ging halt nichts mehr. Die Produktion stand still, die Kinder wurden zu Hause betreut, in den Häfen passierte gar nichts, der Außenhandel kam zum Erliegen und das war jetzt nicht nur ein einzelner Streik. Die aktuelle Regierung hat eine heftige Bilanz. Sie hat in ihrem ersten Amtsjahr mehr politisch motivierte Arbeitskämpfe ausgelöst als alle finnischen Regierungen von 1991 bis 2023 zusammen.
Wow.
Deshalb will diese Regierung jetzt das Recht auf politische Streiks eindämmen.
Ah ja, interessant. Wahrscheinlich wird der typische Effekt sein, Rolle rückwärts. Das führt natürlich wieder zu mehr Streiks. Wahnsinn, wenn wir uns das mal für Deutschland vorstellen, dass es sowas bei uns gäbe.
Naja, und die Krux an der Sache ist ja, je weniger Leute in Gewerkschaften sind, desto weniger kann die Arbeitnehmerseite für uns alle raushandeln.
Okay, Problem ist erkannt. Aber wie reagieren denn jetzt unsere Gewerkschaften? Die machen das, was viele so nervig finden. Sie plustern sich auf. Sie gehen früher und länger auf die Barrikaden. Manchmal noch bevor überhaupt da irgend so ein Angebot auf dem Tisch liegt. Das nennt man dann übrigens nicht Streik. Den darf es nämlich erst geben, wenn bei den Verhandlungen nichts weitergeht. Sondern das nennt man dann Warnstreik. Den darf es unter bestimmten Umständen sogar dann geben, wenn der Tarifvertrag sogar noch läuft und ja eigentlich Frieden herrschen sollte. Die Argumentation der Gewerkschaft heißt, ja ohne Streik, da wären Tarifverhandlungen ja nur so wie so ein kollektives Betteln.
Das Problem bleibt aber, sie erreichen bei manchen von uns das genaue Gegenteil von Solidarisierung. Viele Menschen sind genervt und denken nicht mal im Traum daran, in eine Gewerkschaft einzutreten.
Ja, und auch dazu gibt es eine Studie vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Die verlinken wir euch auch in den Shownotes. Darin wurden Menschen gefragt, warum sie denn nicht in einer Gewerkschaft sind. 4 von 10 Leuten haben da angegeben, dass die Gewerkschaft in ihrem Betrieb kaum aktiv ist oder dass sie mit der Gewerkschaftspolitik nicht oder nicht mehr einverstanden sind. Beides lag bei 23%.
Einige haben auch gesagt, dass sie ihre Probleme am Arbeitsplatz besser selber lösen können. Das waren immerhin 22%. Vielen Menschen ist außerdem der persönliche Nutzen einer Gewerkschaft nicht klar. Und wenn man dann mal nachrechnet, dass die Mitgliedschaft bei einem Bruttojahresgehalt von, sagen wir mal, 60.000 Euro schlappe 600 Euro kostet, dann ist der Anreiz, da mitzumachen, nochmal, sagen wir, deutlich mehr gedämpft.
Naja, eben genau. Im Gegensatz zu Finnland, wo ich für meine Mitgliedschaft an vielen Stellen ja noch so einen netten Rabatt bekomme. Und bei uns, so sagt die Studie, haben fast 30% gesagt, dass sie noch nie überhaupt über eine Mitgliedschaft nachgedacht haben.
Eigentlich ja ein ganz schönes Armutszeugnis für eine Vereinigung, deren großes Kapital das offene Ohr und der direkte Draht sein müssten. Ja, um hier finnische Verhältnisse zu haben, wäre das noch ein weiter Weg.
Weit heißt aber nicht unmöglich. Und eine Sache müssen wir auch festhalten. Auch wenn Gewerkschaft viele nervt und vielen zu teuer ist, irgendwie sind wir ja schon auf Gewerkschaften angewiesen. Außer denen macht sonst ja keiner die Arbeit.
Und es ist eine echte Nervarbeit, die sich viele andere eben gerne sparen, mit Chefs zu verhandeln. Wahrscheinlich müssen die deshalb so griesgrämig und polternd auftreten. Ist ja auch kein angenehmer Job, wenn man immer aufpassen muss, von den Chefs nicht über den Tisch gezogen zu werden. Und in diesem Jahr geht es an vielen Stellen um neue Tarifverträge.
Stimmt, über den öffentlichen Dienst haben wir schon gesprochen, der ist jetzt durch. Es kommt aber noch die chemische Industrie, es kommt der Einzelhandel, die Metall-Elektroindustrie und da geht es immerhin um 3,7 Millionen Beschäftigte. Die Lokführer der GDL haben es jetzt geschafft, ganz geräuschlos, die kriegen einfach mehr Geld. Die Süßwarenindustrie muss aber noch verhandeln und es gibt etliche regionale Arbeitnehmervertretungen. Und dann noch Termine ohne Streik, aber wahrscheinlich auch mit diesen riesigen Worten, die viele so nerven, deutschlandweite Betriebsratswahlen. Von März bis Mai. Und im Mai gibt es dann auch noch den großen DGB-Bundeskongress, bei dem die großen und natürlich auch die kleinen Gewerkschaftsbosse über die Zukunft des Arbeitsmarkts diskutieren.
Von all diesen Terminen erhoffen sich die schwächelnden Gewerkschaften natürlich vor allem eins: Aufmerksamkeit und neue Mitglieder. Ohne die wird das nichts mit besseren Tarifverträgen.
Na, und da hast du auch schon den Grund genannt, warum wir bei allem Nervfaktor doch nicht auf Gewerkschaften verzichten können, wollen, werden. Alle wollen am Ende ja nur eins, sie wollen mehr Geld haben und dafür hat man sich mal das Konzept Gewerkschaft ausgedacht. Die Gewerkschaften kommen ja aus einer Zeit, da waren Fabrikchefs wie so kleine Götter.
Wo bist du jetzt gerade zeitlich?
Boah, ich würde so sagen Mitte 19. Jahrhundert. Mhm. Komm mit, wir rasen in die Industrialisierung. Da sind viele Menschen, die in die Städte gehen, die arbeiten in dreckigen Fabriken und ganz neu, sie arbeiten nicht mehr für sich selbst, für so eine Selbstversorgung, sondern sie arbeiten für jemanden, für wen anders, für einen Chef.
Klar, da kann nicht jeder Arbeiter selbst für sich verhandeln, da braucht es eine zentrale Stelle.
Kuckuck, Gewerkschaften. Und in der Weimarer Republik waren über 8 Millionen Beschäftigte in der Gewerkschaft. Und seitdem gibt's Gewerkschaften.
Und die haben manchmal richtig eindrucksvolle Aktionen gebracht. Den wohl krassesten Streik der deutschen Nachkriegsgeschichte haben 1956 die Werftarbeiter von Schleswig-Holstein abgeliefert. Damals waren die Arbeitsbedingungen im Schiffbau so hart, dass sie die Faustregel hatten, für jedes Schiff muss ein Arbeiter sterben. 10 Stunden am Tag haben die gearbeitet, an 7 Tagen in der Woche, im Lärm, im Gestank der Hämmer und Schweißgeräte. Damals waren 70% der Metaller in Deutschland gewerkschaftlich organisiert.
Ihren Werftchef, der eigentlich Adolf Westphal heißt, den nennen sie King Adolf. Der grüßt schon lange nicht mehr und beschimpft sie in der Öffentlichkeit, das sind ja seine Arbeiter, nur als besoffene Proleten. Zitat Ende. Gegen den schließen sie sich also zusammen und streiken und dann streiken sie und streiken und streiken und streiken. Die Situation spitzt sich dermaßen zu, dass die Arbeiter irgendwann Sozialhilfe beziehen müssen. Und am Ende muss sogar der damalige Bundeskanzler Adenauer eingreifen.
Der Streik hat letztlich 16 Wochen gedauert und die deutsche Wirtschaft über 2,2 Millionen Arbeitstage gekostet.
Wahnsinn.
Aber er hat gewirkt. Die Arbeiter haben sich Lohnfortzahlungen ab dem ersten Krankheitstag erkämpft, außerdem mehr Urlaubstage und eine rechtliche Gleichstellung mit Angestellten.
Ja, und was die Gewerkschaften von früher erstritten haben, sind für uns heute ja totale Selbstverständlichkeiten. Urlaubstage, Krankengeld, keine Sonntagsarbeit mehr. Und dass es den Mindestlohn gibt, ist auch eine Errungenschaft der Gewerkschaften. Und all das ist wahrscheinlich jetzt auch umgekehrt leider das Problem der Gewerkschaften. Das, was wir jetzt alles haben, das ist doch schon super. Was wollen wir denn noch?
Du meinst, wir könnten diese Art der Arbeitnehmervertretung jetzt abschaffen?
Na ja, lassen wir uns mal auf dieses Gedankenexperiment ein. Was wäre denn, wenn wir jetzt gar keine Gewerkschaften mehr hätten? Für dieses Gedankenexperiment haben wir uns jemanden dazu geholt, der sich wirklich gut mit der Materie auskennt. Das ist unsere Kollegin Birgit Habrath. Sie ist einerseits aktives Gewerkschaftsmitglied und gleichzeitig Journalistin. Seit über 30 Jahren beobachtet sie für die ARD alles rund um Gewerkschaften, rund um Arbeitskämpfe, Streiks, Tarifverhandlungen und natürlich auch die Arbeitgeberverbände. Sie haben wir mal gefragt, was würde passieren, wenn es keine Gewerkschaften mehr gäbe?
Die Tariflandschaft in Deutschland wäre eine andere. Sie gäbe es sozusagen nicht mehr. Jeder müsste wieder mit dem Arbeitgeber verhandeln.
Okay, das ist ein Punkt. Wenn das käme, hätten wir ganz schnell gigantisch große Gehaltsunterschiede. Nicht nur blöd für die Beschäftigten, sondern auch für die Arbeitgeber, die ja mit Tarifverträgen auch Stabilität und Zuverlässigkeit garantieren können. Zumal in so einem Tarifvertrag nicht nur Gehälter festgeschrieben sind, sondern auch sowas wie Pausen, Ruhezeiten, Arbeitsbedingungen und so weiter. Und da hat jemand in der Metall- und Elektroindustrie andere Ansprüche als jemand aus der Pflege oder in der Kinderbetreuung. Insofern ergibt es schon Sinn, dass wirklich diejenigen verhandeln, um die es in diesen Verhandlungen auch geht.
Ja, und Birgit hat noch ein anderes Argument, das wirklich dafür spricht, dass es auch in Zukunft noch Gewerkschaften gibt.
Gewerkschaften gelten immer noch als Garant, Sprecher zu sein für die, die sonst keine Lobby haben. Also Niedrigverdiener, Abgehängte, Rentnerinnen und Rentner auch. Bürgergeldbezieher, wer spricht für die? Gewerkschaften haben sich da in Position gebracht, auch wenn es nicht immer unbedingt ihre Mitglieder sind. Sie sind so etwas wie soziale Stimme geworden, eine Lobby für diese Gruppen.
Auch nicht ganz unwichtig. Außerdem sind sie da für ihre Mitglieder, zahlen Streikgeld an ihre Mitglieder, also so eine Art Ausfallhonorar für die Zeit, in der sie für ihre Rechte einstehen und kämpfen. Und sie bieten auch Rechtsberatung an, wenn es Ärger am Arbeitsplatz gibt.
Und sie machen natürlich auch ihren Hauptjob, sorgen dafür, dass Löhne steigen und Bedingungen sich bessern. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat ausgerechnet, dass Beschäftigte mit Tarifvertrag im Durchschnitt 11% mehr Lohn bekommen und pro Woche 54 Minuten weniger arbeiten als die Leute, die ohne Tarifvertrag arbeiten.
Und Gewerkschaften erfüllen noch eine Funktion in dieser Gesellschaft, die oft ja so hinten überfällt. Sie verhandeln die Bedürfnisse von vielen, die sich sonst abgehängt fühlen. Nach dem Motto, die da oben bestimmen und wir hier unten können nicht mitreden? Nö, Gewerkschaften reden mit. Die da unten reden mit denen da oben. Und es gibt auch Studien, die das nahelegen, dass das wichtige Zusammenhänge in unserer Demokratie sind.
Und es gibt auch noch einen Punkt, den wir bislang ausgeblendet haben, der aber die vielleicht wichtigste Daseinsberechtigung für die Gewerkschaften ist. Das ist die sogenannte Sozialpartnerschaft. Auch ein herrliches Wort aus dem 20. Jahrhundert, aber tatsächlich etwas, worum uns andere Länder bis heute beneiden. Die Sozialpartnerschaft umschreibt die kooperative Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmervertretungen und Arbeitgeberverbänden, ohne Einmischung vom Staat. Das ist schließlich das, was zählt. Also gemeinsam an einem Tisch zu sitzen und zu verhandeln. Hart in der Sache, freundlich im Ton.
Und es gibt eine Branche, da klappt das besonders gut. In der Chemiebranche. Die verhandeln seit Jahrzehnten in Ruhe und hinter verschlossenen Türen. Der Vorteil an der Strategie ist, da genügt schon die Androhung einer Arbeitsniederlegung, damit die Arbeitgeberseite ganz schnell über Kompromisse nachdenkt.
In anderen Branchen hingegen wird traditionell mit den Säbeln gerasselt, zum Beispiel bei den Lokführern.
Ja, jetzt ja nicht mehr, ne?
Genau, da stößt der Arbeitgeberseite aber natürlich sauer auf, wenn die hinter verschlossenen Türen zwar verhandeln, aber draußen auf der Straße dann auf die bösen Bosse schimpfen.
Und genau diese bösen Bosse haben wir natürlich für den Plus-Minus-Podcast zum Gespräch gebeten. Wir wollten von der BDA, der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände, wissen, wie Sie über die Gewerkschaften denken. Den BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter haben wir gefragt, ob es diese Sozialpartnerschaft, auf die ja alle so große Stücke halten, im Moment überhaupt noch gibt. Und wenn ja, mit welchem Beziehungsstatus er die im Moment beschreiben würde.
Herausgefordert, das wäre, glaube ich, meine zutreffende Beschreibung. In wirtschaftlichen Krisenzeiten, und im Augenblick haben wir eine, dann flutscht es mit der Sozialpartnerschaft nicht.
Ja, wobei, so ganz stimmt es nicht, was Kampeter sagt. Denn wenn man ihn fragt, wann die Sozialpartnerschaft gut funktioniert hat, dann nennt er ausgerechnet zwei der schwersten Krisenzeiten der jüngeren Vergangenheit. Die Finanzkrise 2008, 2009 und die Corona-Pandemie. In beiden Fällen haben sich Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretungen zusammengesetzt und sich wirklich Hand in Hand bemüht, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Mit volkswirtschaftlich gesehen großen Erfolgen, wie wir im Nachhinein sehen können. Die Arbeitslosenquote ist durch beide Krisen hindurch stabil geblieben.
Kampeter sagt sogar, er verhandelt lieber mit den Arbeitnehmervertretern, die wirklich auch die Tarifverträge dann anwenden, als dass er sich von irgendwelchen staatlichen Institutionen vorschreiben lässt, in welchen Branchen die Löhne wie hoch zu sein haben. Trotzdem gibt es einen Wunsch, den Kampeter im Namen vermutlich aller großen und kleineren Arbeitgeber äußert.
Es ist ein Wunsch, der den Gewerkschaften zwar viel abverlangt, der aber deren Verhandlungsposition und gesellschaftliche Achtung stärken könnte und der vor allem machen würde, dass nicht immer mehr Unternehmen aus der Tarifbindung fliehen, sprich keinen Bock mehr auf gewerkschaftlich gestaltete Lohnstrukturen haben. Der Wunsch lautet mehr Flexibilität.
Ich glaube, wir brauchen ein gemeinsames Verständnis, wie viel Flexibilität wir in den deutschen Betrieben organisieren können. Die Welt um uns herum verändert sich in einer dynamischen Geschwindigkeit, die wir möglicherweise in Deutschland nicht gut finden, aber die wir als eine weltwirtschaftlich integrierte Volkswirtschaft nicht ignorieren können. Und das stellt uns vor Herausforderungen.
Der BDA schwebt da sowas, ja, wie nennen wir es, so eine Art Zubuchungsmodell vor? So wie so eine Haltungsformampel auf einer Würstchenpackung. Es gibt tarifliche Mindeststandards, die müssen alle einhalten. Mindestlohn hätten wir da, geregelte Arbeitszeiten, Urlaubsansprüche und so weiter. Und die Unternehmen, die könnten dann Module dazu buchen und sich so als Arbeitgeber attraktiver machen. Zum Beispiel, wenn sie den Schutz am Arbeitsplatz besonders betonen oder wenn sie für ihre Belegschaft eine möglichst gute Work-Life-Balance bieten.
Ich übersetze das mal. Die Arbeitgeber finden die Gewerkschaften altbacken, vor allem ihren Blick auf Arbeitszeiten.
Ja, musst du es wieder so hart sagen. Sie strecken aber auch, muss man jetzt sagen, die Hand aus. Die wollen miteinander reden. Die wollen Tarifverträge, sagt Kampeter. Aber eben welche, die dann allen irgendwie helfen.
Gut, dann lass uns doch mal zusammenfassen. Die Gewerkschaften haben für uns schon richtig krasse Vorteile rausgehandelt. Sogar die Arbeitgeberseite sagt, ja, wir brauchen die auch weiterhin. Und trotzdem finden immer mehr Menschen, dass sie persönlich keine Mitgliedschaft brauchen. Wie kann es also gelingen, dass wieder mehr Menschen Bock darauf haben? Wie machen wir Arbeitskampf sexy?
Herr Dreimer, darfst du raten, ne? Das fragen sich die Gewerkschaften natürlich auch. Aber egal, was sie machen, es zieht nicht so richtig. Das mit dem, die nennen es ja Organisieren am Konflikt, lässt die Leute eher zurückschrecken. Die sind genervt, erkennen den Nutzen nicht und werden erst recht dadurch keine Gewerkschaftsmitglieder. Auch die Social-Media-Kampagnen, die zünden im Moment nicht so richtig. Genauso wie Versuche, sich in den Betriebsräten breit zu machen. Das scheint, als ob da irgend so eine unsichtbare Barriere herrschen würde.
Vielleicht hilft es ja schon ein bisschen, die Sprache zu erneuern, mit der die Gewerkschaften da hantieren. Arbeitskampf, wir gegen die, Sozialpartnerschaft, Solidarität, Lohnstrukturen. Das sind alles Begriffe, mit denen man halt irgendwie niemanden mehr hinterm Ofen vorlockt. Ne?
Schwierig, ne? Aber ich bin auch überhaupt kein Fan davon. Wenn sie jetzt auf Teufel komm raus die Sprache hip machen und mir jetzt Influencer erzählen, wie cool sie die Weiterbildung fanden, die von ihrer Lieblingsgewerkschaft organisiert worden ist. Ja, das zieht vielleicht bei anderen. Ich fände, wäre nichts für mich. Ich glaube, ich wäre für den Finnland-Bonus.
Okay, dann packen wir das den Gewerkschaften mal so ins Hausaufgabenheft. Rabatte für alles, auch außerhalb der Arbeit und yes. Ansprache modernisieren. Was auch noch helfen könnte, sich als Mitmachplattform profilieren. Und zwar nicht nur an den Fließbändern, sondern im Netz, im OP-Saal, im Polizeirevier, im Unterrichtsraum, im Lokführerstand. Hey, wir sind die Gewerkschaften, wir leiten euch durch den Dschungel der Arbeitswelt und der Altersvorsorge. Machen die teilweise schon, aber vielleicht nicht gut genug. Und wenn ihr mal einsam seid, dann meldet euch doch bei uns.
Ich glaube, sie brauchen auch echt moderne und konstruktive Antworten auf die moderne Arbeitswelt. Was ist denn mit KI? Wie stehen Sie zur Klimawende? Was ist, wenn alle einen Burnout haben? Und was tun Sie, übrigens auch interessant, bei einem sich ändernden Arbeitsmarkt eigentlich für Selbstständige? Was ist mit Rentnern, Minijobbern, befristeten Angestellten?
Gut, ich habe auch noch einen. Was ich echt gern mal sehen würde, wie die mit der Arbeitgeberseite so drauf sind. Wie sind die so miteinander? Können die sich in die Augen schauen? Lachen die vielleicht auch mal miteinander, so heimlich? So eine Art Behind-the-Scenes für den Tarifverhandlungen. Das finde ich spannend.
Boah, da verlangst du jetzt aber echt viel. Das könnte ja auch kontraproduktiv sein. Vielleicht ist es auch ein ganz neuer Weg. Also ich nehme tatsächlich alles, wenn ich dieses unrealistische Showgelaber und Gepolter endlich loswerde. Das kann ich tatsächlich nicht mehr hören.
So Leute, der Plus-Minus-Podcast endet damit für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, und wenn euch irgendwas anderes auf den Nägeln brennt, wenn ihr Lob habt, Kritik, Ideen und wir neue Folgen für euch produzieren sollen mit euren Inhalten, dann streikt doch nicht, sondern seid ganz konstruktiv, wendet euch an uns, plus-podcast@ard.de. Wir freuen uns über all das, was ihr uns da schickt.
So wie zum Beispiel, ich mich sehr gefreut habe über die Mail, die von Manfred kam. Ich weiß gar nicht, ob du die gelesen hast.
Ja,
Er schreibt, eure Empfehlung zur Zukunft der Arbeit fand ich übrigens sehr hilfreich und ich werde mich dem Sanitär- und Energiehandwerk anbieten in meiner Region. Gelernt hatte ich das Klempnerhandwerk schließlich mal. Und das finde ich ja cool.
Wahnsinn.
Dass jemand unsere Folge hört und sagt, ach ja, stimmt eigentlich. Also das vielleicht ist das mit der Arbeit für mich und so muss ich mal überdenken. Ja. Und dann tue das auch gleich.
Mega. Plus Minus Podcast Wirtschaft, die euch weiterbringt. Cool.
Vielen Dank für diese Mail. Vielen Dank an unser Team. Die Autorin dieser Folge war Hanna Heim.
In der Redaktion Christian Sachsinger.
Und in der Technik Jo Baumann. Am Mikrofon verabschieden sich Anna Planken.
Und David A. Ciao.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Streiken tut die Deutsche Bahn aktuell nicht, aber man ärgert sich doch immer mal wieder, wenn was schief geht. Im ARD-Story-Podcast Teurer Fahren geht's nicht nur ums Ticket. Charlotte Thielmann und ihr Rechercheteam steigen ein in 30 Jahre Bahngeschichte, reisen über marode Strecken, treffen Lokführer und Verkehrsplaner, Minister und Manager und suchen nach den Weichen, die im größten Schienennetz Deutschlands falsch gestellt wurden.
Warum sind wichtige Bahnstrecken denn so kaputt, dass sie monatelang gesperrt werden müssen? Wieso fehlt Geld für die Instandhaltung, während Milliarden in einzelne Projekte fließen? Und was sagt das alles über die Zukunft unserer Mobilität aus? Hört Teurer Fahren in der ARD-Audiothek. Den Link findet ihr in unseren Shownotes.